Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Herzlich willkommen im Domradio, die Sternzeit, heute mit
Hanna Radke
und Renato Schlegelmilch. Und bei uns geht es heute um diese Frau.
Die Pumpen müssen wieder neu sortiert werden.
Das sind die Kanülen. Wir haben 4 unterschiedliche Kanülen. Wenn jemand in den Arm geht, brauchen die zum Beispiel eine kürzere Nadel, als wenn jemand in die Leiste geht. Da muss man tiefer reinprokeln, bis man da eine Vene findet.
Also wenn wir merken, wir hören von einem Thema, das nicht so angenehm klingt. Es geht um Kanülen, es geht um Pumpen. Hanna, wo bist du für uns unterwegs? Auf einer Krankenstation?
Nee, also auf einer Krankenstation sind wir nicht, aber eine Art Notversorgung für die Straße, das leisten die Mitarbeiter vom Knackpunkt schon irgendwie. Bevor die Notschlafstelle ihren Türen öffnet, geht es nämlich jeden Abend erstmal raus auf die Straße zum Streetworken. Da müssen die Taschen gepackt sein mit frischen Spritzen, Kondomen und Hygieneartikeln.
Wie die Arbeit auf der Straße genau aussieht, wen du dort begleitet hast, das alles erfahren wir heute in unserer Sternzeit-Reportage. Wir besuchen den Knackpunkt, ein Besuch in der Notschlafstelle in Düsseldorf.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Ja, und da geht es bei uns heute nach Düsseldorf. Und genauer zu sein, sind wir für unsere Sternzeit-Reportage heute im Knackpunkt. Eine Notschlafstelle für junge Frauen und Mädchen. Unsere Sternzeit-Reporterin Hanna Radke hat einen Tag lang die Sozialpädagogin Bettina Hartlepp begleitet, die im Knackpunkt arbeitet. Und ich frage dich mal, Hanna, wie sieht denn eigentlich so ein ganz normaler Arbeitstag aus für Bettina?
Also jeder Abend beginnt erstmal mit einer Stunde Streetworken. Mit 2 Taschen voller Hygieneartikeln geht es dann für 2 Mitarbeiter erstmal raus auf die Straße.
Heute regnet es wie Hulle. Auch wenn es regnet, dann freuen die sich natürlich umso mehr, wenn wir kommen. Die meisten kennen uns und die, die wir nicht kennen, da gehe ich immer hin und sage, arbeitest du hier? Und dann sagen manche, nein, 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 ich arbeite hier nicht. Aber dann sage ich oft, schade, ich hätte dir sonst Kondome gegeben. Ach, auch wenn du mir Kondome gibst, dann nehme ich. Und dann ist es eigentlich schon klar. Und dann sagen wir, wer wir sind, dass wir nicht von der Ordnungsbehörde sind, sondern dass wir Sozialarbeiterinnen aus dem Knackpunkt sind. Und dann erklären wir, was der Knackpunkt ist, wo wir sind, wo die hinkommen können. Und dann ist das Eis gebrochen.
Ja, was genau ist denn der Knackpunkt?
Der Knackpunkt, das ist eine Einrichtung vom SKFM, also vom Sozialdienst katholischer Frauen und Männer. Eine Schlafstätte für junge Frauen und Mädchen, die nicht wissen, wo sie sonst übernachten könnten. Jeden Abend um 9:30 werden da die Türen aufgeschlossen und die Mädchen können kommen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Kann dann da jeder einfach hinkommen, der ein Bett braucht?
Eigentlich schon. Voraussetzung ist allerdings, dass die Mädchen unter 27 sind. Wer dann älter ist, kann dort nicht mehr übernachten. Für diese Frauen gibt es den Knackpunkt 27, der tagsüber geöffnet hat. Außerdem muss aber auch jedes Mädchen einen Namen angeben.
Wir schreiben die Namen immer auf. Die Mädchen müssen nicht unbedingt ihren Originalnamen sagen. Manche möchten das nicht. Die können ja ganz anonym bleiben. Aber wenn sie zu uns kommen oder wenn wir sie auf der Straße haben, bitte immer den gleichen Namen nennen. Nicht, dass sie mal, ich weiß nicht, Sarah, mal Petra, mal Beate heißen, sondern immer den gleichen Namen. Weil wir führen eine Liste für das Jugendamt natürlich, die uns finanzieren, aber nicht eine namentliche Liste, sondern eine Anzahlliste. Also wie viele Mädchen kommen regelmäßig zu uns, wie viel schlafen bei uns, wie viel treffen wir auf der Straße.
Ja, wenn jetzt jedes Mädchen 5 Namen angeben würde, funktioniert das natürlich nicht.
Das wäre dann ja auch keine aussagekräftige Statistik mehr. Also wie sich das anhört, gibt es da ein paar Grundregeln, die beachten müssen. Kann man das so sagen?
Genau, also ein paar Spielregeln sozusagen. Der Name und das Alter, das sind das eine. Das andere ist dann das strikte Handyverbot im Knackpunkt. Jedes Mädchen muss sein Handy, wenn es reinkommt, abgeben und bekommt es aber auch wieder, wenn es geht.
Also ein Handyverbot im 21. Jahrhundert, in dem eigentlich nichts mehr ohne Smartphone, Facebook, Apps, WhatsApp und alles gibt. Ist das nicht ein bisschen streng?
Ja, genau, das war auch mein erster Gedanke. Bettina hat mir das dann aber alles erklärt, wieso gerade diese Regel so wichtig ist. Auf der einen Seite stören Handys natürlich die Kommunikation in der Gruppe. Also wenn jetzt jeder alleine am Tisch sitzt und sich nur mit sich und dem Handy beschäftigt, das ist einfach schade. Der viel wichtigere Grund ist aber, dass viele Mädchen sich prostituieren. Mit dem Handy könnten sie dann freier in den Knackpunkt bestellen und genau die sind natürlich gar nicht erwünscht dort.
Das ist dann eine weitere Regel?
Absolut. Keine Männer im Knackpunkt, lautet die. Die einzige Ausnahme sind die 3 männlichen Sozialarbeiter im Knackpunkt. Wer sich aber an diese vier Regeln hält, hat eine richtig gemütliche Bleibe für die Nacht.
Bevor wir aber dann tatsächlich hören, wie es im Knackpunkt zugeht, da ging es für dich erstmal noch auf die Straße, direkt zum Streetworking in die Drogen- und Prostitutionsszene. Was dich da erwartet, was du da erlebt hast, das hören wir gleich nach den Nachrichten in unserer Sternzeit-Reportage im Knackpunkt.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de.
Wir besuchen den Knackpunkt, eine Notschlafstelle für junge Frauen in Düsseldorf. Am Mikrofon heute in der Sternzeit.
Hanna Radke.
Und Renato Schlegelmilch, hallo.
Hallo.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Ja, in der Sternzeit-Reportage begleiten wir heute die Sozialpädagogin und Streetworkerin Bettina Hartleb. Die arbeitet im Knackpunkt, einer Notschlafstelle für junge Frauen und Mädchen in Düsseldorf. Bevor der aber jeden Abend seine Türen öffnet, geht's vorher erstmal rein in den Mantel und raus auf die Straße. Denn da geht es dann zum Streetworken. Hanna Radke ist unsere Reporterin. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also Bettina und ihre bulgarische Kollegin Jana, die vor allem als Dolmetscherin hilft, haben immer dieselbe Route. Los geht's dann auf der Düsseldorfer Charlottenstraße, wo die Mädchen vom Straßenstrich stehen, die sich prostituieren. Das ist aber rechtlich gesehen verboten, weil dort Sperrgebiet ist.
Sperrgebiet, ein Begriff, den jeder schon mal gehört hat. Was bedeutet das genau?
Prostitution ist in Deutschland zwar eigentlich erlaubt, allerdings eben nur in bestimmten Gebieten oder Etablissements wie Bordellen. Auch ein Straßenstrich ist an sich ja nicht verboten. In Köln gibt es dafür zum Beispiel extra eingerichtete Autoboxen, in die frei hineinfahren können mit ihrem Auto. In Düsseldorf gibt es sowas aber nicht und die Charlottenstraße, wie eben auch das Gebiet rund um den Hauptbahnhof, sind sogenanntes Sperrgebiet. Das heißt, genau dort ist Prostitution ausdrücklich verboten. Da kommt das Ordnungsamt dann regelmäßig vorbei und kontrolliert, ob dort Mädchen stehen.
Manchmal ist es sogar so, dass das Ordnungsamt, also die stehen gerne an der Platte, also oft, wenn wir kommen. Und dann sage ich immer gerne, das ist jetzt hier unsere Stunde, können Sie bitte erst mal 9:30 kommen? Und kommt drauf an, wer im Wagen sitzt, dann fahren die echt weg. Und sagen dann, ja okay, wir kommen nachher wieder. Also weil dann natürlich klar ist, wenn das Ordnungsamt an der Platte steht, ist die Szene weg. Moment. Ich glaube, der ist jetzt hier gerade mal so 80 Stundenkilometer gefahren, kann das sein?
Das klingt natürlich.
Und manche sagen, nee, also wir ist unser Job hier und wir stehen hier und da Pech gehabt, ne?
Das klingt dann schon ein bisschen gefährlich, was man da so hört, wenn da die Autos vorbeirasen.
Ja, aber so schlimm war es dann doch nicht. Aber auf unserer Tour mussten wir einige Hauptstraßen eben überqueren. Und weil für das Streetwalken nur genau eine Stunde Zeit bleibt, danach muss der Knackpunkt aufgeschlossen werden, heißt es ziemlich zügig gehen. Rote Ampeln stören da nur und werden deswegen gnadenlos übersehen. Das macht Bettina mittlerweile schon so automatisch, dass sie manchmal bei Grün stehen bleibt, weil ihr die Farbe so unbekannt ist.
Also gefährlich ist also eher der Straßenverkehr als das Leben auf der Straße an sich, sage ich da mal. Wenn ich mir das so vorstelle, dann muss ich gestehen, ich habe mir das Ganze irgendwie ein bisschen zwielichtiger, verbotener vorgestellt. Es gibt ja die Filme mit dunklen Gassen, sind den knapp bekneideten Frauen und dann die großen, gefährlichen Männer, die dann mit Goldkette um den Hals stehen, mit denen nicht zu spaßen ist. Die sieht man dann aber in der Art weniger.
Also solche Gestalten habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Die gibt es natürlich auch, aber die Realität sieht doch anders aus, als man das aus solchen Filmen kennt.
Als wir mit den osteuropäischen Frauen das erste Mal hier Kontakt hatten, hatten die meisten Zuhälter. Sobald wir länger bei einem Mädchen stehen blieben, klingelte sofort das Telefon, das heißt, sie musste weiter. Die Männer hatten Angst, wir nehmen ihnen die Frauen weg. Die durften auch nicht in den Knackpunkt kommen. Inzwischen ist das absolut vorbei. Zwangsprostitution, das gibt es gar kein Thema. In vielen Bereichen gibt es aber auch in Bordellen. Hier ist das nicht mehr durchgängig so. Das muss man wirklich sagen. Mädchen arbeiten oft sehr frei und für sich.
Wir haben gerade eben schon über die Klischees gesprochen, wie man sich so ein Mädchen vorstellt, was da an der Straße steht. Stimmt das denn, die Klischees, die man im Kopf hat?
Ich sag jetzt mal, mit Klischees ist das ja eher mal so eine Sache. Natürlich sind die meisten der Mädchen, die dort stehen, stark geschminkt und tragen auch gerne Stiefel. Aber wenn es draußen kalt ist, haben die auch einen dicken Wintermantel an. Mir ist es sogar passiert, dass ich zwei junge Mädels angesprochen habe und nach dem Weg gefragt habe. Ich war mir ganz, ganz sicher, dass die beiden Prostituierten seien, weil sie eben so aussahen, also Lackstiefel und Jacke im Leopardenmuster. Nach dem ersten Satz war aber schnell klar, dass die beiden selber nicht aus Düsseldorf kamen und absolut nichts mit dem Straßenstrich zu tun hatten.
Und wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn der Straßenstrich im Sperrgebiet liegt und die Prostitution dort verboten ist, dann dürfen die Frauen da ja eigentlich nicht stehen. Verstecken die sich dann? Wie funktioniert das?
Nee, im Gegenteil. Also die stehen da ganz auffällig an den Straßenecken, weil so sind die Straßen und die Kunden am besten zu sehen, genauso wie auch das Ordnungsamt. Manchmal stehen die Mädchen alleine und manchmal in Gruppen beisammen und warten auf Freier, die im Auto vorbeifahren.
Und wie seid ihr als Streetworker dann auf die Frauen zugegangen? Wie haben die auf euch reagiert?
Die meisten kannten Bettina und Jana schon und haben ganz freundlich reagiert. Viele Kunden kommen auch regelmäßig selbst in den Knackpunkt zum Übernachten oder einfach nur, um ein bisschen Gesellschaft zu haben. Trotzdem war die Kommunikation nicht immer so ganz einfach.
Was dann? Stone dojde.
Stone dojde.
Ja, nein. Also ich hoffe, dass sie mich verstanden hat. Also sie kommt aus Tschechien, wir versuchen uns zu unterhalten.
Du hast versprochen, du gehst zum Doktor.
Also wir hatten einen Termin einfach. Und sie ist nicht gekommen.
Du kannst ja mal brauchst du kein Geld.
Nee.
Du, die denkst, sie braucht Geld beim Arzt, Jana. Sie hätte kein Geld, deswegen wäre sie nicht hingegangen.
Tina, Lisa ist bezplatno. Ich versuche es. Also ich weiß nicht, wie viel sie mich versteht. Sie kommt aus Tschechien.
Also sind das dann eher weniger deutsche Frauen, die man da sieht?
Doch, normalerweise stehen auch die dort. Weil die deutschen Frauen aber alle am Ende des Monats Geld vom Amt bekommen, gönnen die sich schon mal ein Hotel oder eben einen freien Arbeitstag. Deswegen stehen an solchen Tagen auf der Straße vorwiegend osteuropäische Frauen dort. Die anderen stehen aber spätestens 2 Tage später auch wieder an der Straße, weil sie ihr ganzes Geld schon wieder auf den Kopf gehauen haben.
Und die osteuropäischen Frauen bekommen dann kein Geld vom Amt?
Geld vom Amt bekommen die wenigsten. Dafür müssen die Frauen ja erstmal bekannt sein und das ist eher selten der Fall. Das hat zwar den Nachteil, dass es eben kein Geld vom Amt gibt, dafür aber auch einige Vorteile.
Viele sind gar nicht gemeldet, das heißt, die können gar nicht von der Polizei bzw. von der Staatsanwaltschaft wegen verbotener Prostitution gefunden werden, sagen wir mal so. Also die haben noch nicht so viel Ärger wie die Deutschen. Die sind alle schon zigmal bekannt, die brauchen hier nur einmal zu stehen. Jeder kennt die. Dann haben sie sofort wieder einen Platzverweis und wenn sie nochmal auftauchen, haben sie das nächste Bußgeld, ne?
Also das nächste Bußgeld ist dann das Einzige, was die zu befürchten haben?
Das Ordnungsamt spricht Verwarnungen und Bußgelder aus. Da liegt aber auch genau schon das Problem. Die Frauen prostituieren sich, um Geld zu verdienen. Wenn sie jetzt erwischt werden, müssen sie Bußgelder zahlen. Um die dann aber wiederum bezahlen zu können, müssen die Frauen Geld haben. Und das verdienen sie ja, wie wir gehört haben, auf dem Strich.
Das ist dann so ein Teufelskreis, aus dem man dann nicht so einfach rauskommt.
Genau. Also von der Straße bekommt man die Frauen so sicher nicht. Das schafft man nur über Alternativprogramme und Alternativangebote.
Das hat sich auch mit all den Jahren verändert. Früher standen hier natürlich nur Junkie-Frauen, deutsche, drogenkonsumierende Frauen. Und das hat sich in den Jahren etwas verändert. Die drogenkonsumierenden Frauen sind weniger geworden, weil auch deren Programme ausgebaut wurde, also Methadonprogramme, Substitutionsprogramme. Und das Handy ist natürlich auch eine ganz beliebte Sache. Die geben den Freiern gleich beim ersten Mal ihre Handynummer und dann können die anrufen. Dann brauchen die sich hier nicht mehr aufzuhalten und zu stehen. Das ist natürlich insofern ganz gut, weil die dann erstmal von der Straße weg sind und dann für die Ordnungsbehörden nicht mehr so greifbar sind.
Jetzt verstehe ich auch das mit dem Handyverbot. Eine Stunde Streetworking auf dem Straßenstrich in Düsseldorf, da hast du einiges gesehen und erlebt, was noch so auf der Straße los war. Das hören wir dann gleich.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Wir sind zurück mit der Sternzeit. Unser Thema heute ist der Knackpunkt, ein Besuch in der Notschlafstelle. Eine Nacht sind wir in Düsseldorf in einer Notschlafstelle für junge Frauen und Mädchen zu Besuch. Unsere Sternzeit-Reporterin Hanna Radke begleitet die Sozialpädagogin Bettina Hartdepp und hat sie in die Ecken und Straßen begleitet, die man normalerweise nachts eher meidet.
So düster wie gedacht waren diese Ecken aber dann doch nicht. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass dort jeder eigentlich jeden kennt. Kennen, das heißt aber nicht automatisch verstehen. Das war um einiges schwieriger.
Damit ging das ja schon los, dass wir mit den Frauen überhaupt nicht reden konnten. Bulgarisch, ich habe das versucht zu lernen. Mir ist die Zunge abgebrochen. Dann war natürlich Jana für uns ein Glücksgriff. Wenn also irgendwas ist, sei es zum Gesundheitsamt gehen, wegen Schwangerschaft oder wegen Unterleibsgeschichten, zu Ämtern gehen. Wenn es um so formale Dinge geht, ist es natürlich unglaublich hilfreich, die Sprache zu können. Aber wir bieten jetzt ab dem 13.02. einen Deutschkurs an.
Das Hauptziel ist, dass wir natürlich so grundlegende Kenntnisse beibringen, damit sie selber auch selbstständig klarkommen können. Aber es gibt auch natürlich etwas, was über die Sprache hinausgeht, also auch kulturelles Hintergrund.
Haben die Frauen denn überhaupt Interesse daran, Deutsch zu lernen?
Absolut. Also die Mädchen haben selber den Wunsch geäußert, die Sprache zu lernen. Und durch diesen Wunsch ist der Deutschkurs dann überhaupt erst ins Leben gerufen worden. Gute Sprachkenntnisse geben den Mädchen und Frauen auch die Möglichkeit, irgendwann mal weg von der Straße zu kommen.
Es stellt sich die Frage, wollen das die denn? Also in den Medien wird ja gerade darüber immer wieder diskutiert, ob Prostitution an sich erlaubt bleiben sollte, weil es im gewissen Sinne ja ein ganz normaler Job sein soll oder ob es verboten werden soll, weil eben keine Frau diesen Beruf aus freien Stücken wählen kann. Ist die Frage, wollen die aus der Prostitution raus? Wie hast du das empfunden?
Weg von der Straße wollen die meisten natürlich schon. Trotzdem sehen die Frauen die Prostitution wirklich als Job an. Das hat mir auch Streetworkerin Bettina erzählt. Viele der Mädchen, die abends in den Knackpunkt kommen, um sich aufzuwärmen, müssen später nochmal los, weil sie halt noch einen Termin mit einem ihrer Freier haben. Auf die Frage, wohin sie gehen, antworten sie dann oft, dass sie eben noch arbeiten müssen.
Aber Traumjob stellt man sich natürlich anders vor. Da kommen doch dann bestimmt auch ziemlich schmierige, ich nenne das mal Kunden, an.
Also der Durchschnittsfreier, möchte ich ihn jetzt mal nennen, ist der Durchschnittsmann. Familienväter, gut verdient, im schicken Kombi, fahren genauso zum Straßenstrich.
Fährt ihr da jetzt mit dem Kind rum? Hast du das gesehen? Das war ein Freier, der ein Kind auf dem Beifahrersitz hatte.
Das kommt immer mal wieder vor. Wenn wir den jetzt gleich sehen, würde ich mir das Kennzeichen notieren.
Das melden wir sofort der Polizei. Das Kind war die Frau.
Oh, die sah so klein aus.
Nee, war nichts. Falscher Alarm.
Also diesmal falscher Alarm, aber das klingt schon heftig, wie sich das anhört. Es ist aber wohl, wenn ich das richtig verstehe, keine Seltenheit, dass die Männer sogar die Frauen mitnehmen, während ihr ihre eigenen Kinder im Auto haben.
Wie Bettina sagt, das kommt also immer mal wieder vor.
Jetzt hast du gesagt, der Durchschnittsfreier ist zum Beispiel Familienvater, der gut verdient. Der Durchschnittsmann, hast du gesagt. Was ich mich frage, wenn Prostitution, ja, wie es bei uns ist, seit Jahren schon nicht verboten ist, weshalb überlegt man sich dann, weshalb fährt man dann auf den Straßenstrich? Weshalb sieht man das dann nicht einfach als ganz normale Dienstleistung an, in Anführungsstrichen, und geht in professionelles Bordell?
Das hätte ich jetzt auch eher vermutet, also dass diese Leute, weiß ich nicht, ins Pascha gehen oder in andere Bordelle. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass gerade diese Männer einen gewissen Reiz darin finden, auf den Straßenstrich zu gehen. Da geht es gar nicht ums Geld, sondern darum, das Gefühl zu haben, in eine verbotene, so ein bisschen verruchte Welt einzutauchen. Außerdem wissen die Freier, dass die Frauen sich dort eigentlich gar nicht prostituieren dürfen und denken dann, dass sie sich alles gefallen lassen, weil sie eben Angst vor der Polizei haben.
Stimmt das denn? Zur Polizei gehen die Frauen doch wahrscheinlich wirklich nicht, oder?
Und doch, genau das tun sie. Die Sozialarbeiterinnen vom Knackpunkt betonen gegenüber den Mädchen auch immer wieder, dass die Staatsanwaltschaft ganz klar Opfer und Täter trennt. Sollte ein Freier gewalttätig werden, ist es für die Staatsanwaltschaft in erster Linie wichtig, diese Männer zu überführen. Dass die Mädchen sich strafbar machen oder gemacht haben, das wird in solchen Fällen dann oft übersehen.
Habt ihr denn Polizei oder Ordnungsamt auch selber da getroffen auf der Straße?
Gesehen natürlich schon. Die sind immer mal wieder an uns vorbeigefahren, in der Gegend rumgefahren. Aktiv werden die dann natürlich nur dann, wenn sie beobachten, wie ein Mädchen bei einem Freier ins Auto steigt. Es ist aber auch schon öfter mal vorgekommen, dass die Polizei die Streetworker festhält.
Was auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder vorkommt, dass die Polizei uns an die Wand stellt, weil sie denken, sie haben uns dann beobachtet, gerade Zivilpolizisten haben uns dann beobachtet, dass wir irgendwas aus der Tasche rausgeben. Als wenn ein Dealer seine Drogen in einer Umhängetasche hätte, dann werden wir komplett durchsucht und dann wird geguckt, ob wir hier Dealer sind. Und dann haben wir natürlich unsere Ausweise dabei, aber bis wir die erstmal zücken können, stehen wir erstmal an der Wand.
Würde man eigentlich vermuten, dass sich Polizisten, Ordnungsamt und Streetworker mittlerweile dann kennen würden, oder?
Nee, genau das ist nicht der Fall, weil da eben hauptsächlich Zivilpolizei unterwegs ist, die natürlich auch oft wechselt, um unerkannt zu bleiben, kennen die Polizisten Bettina und ihre Kollegen nicht. Wir haben auch beobachtet, wie zwei Zivilpolizisten einen echten Drogendealer erwischt haben. Die Männer hätte ich wirklich im Leben nicht für Polizisten gehalten.
Und wenn das Ordnungsamt und die Polizei da so präsent sind, dann ist Gewalt auf der Straße sicher keine so große Gefahr. Wie sieht das denn aus mit Krankheiten? Hepatitis, AIDS, das sind ja ernsthafte Erkrankungen. Wie sieht das aus mit Bettina, unserer Streetworkerin? Hat die da keine Angst vor?
Angst hat Bettina absolut nicht. Sie macht ihren Job ja auch nicht erst seit gestern und kennt die Risiken. Diese übertriebene Angst, das macht sie auch eher wütend.
Also ich mache den Job jetzt seit 30 Jahren. Ich weiß, wie ich mich schütze. Wenn ich ein Mädchen tröste und umarme, muss ich mir kein Ganzkörperkondom anziehen. Ich muss mir auch keine Handschuhe anziehen. Ich kann einfach das Mädchen umarmen. Und hier auf der Straße gebe ich Pumpen raus und da passiert gar nichts. HIV kann ich nur durch Blut kriegen. Ich packe nicht in eine offene Wunde. Ich bin ja nicht Shepherd. Außerdem müsste ich selber noch eine klaffende Wunde haben. Ich finde das absolut unmöglich, sich anzustecken.
Ja, und auf der Straße bei den Junkies würde auch wirklich niemals jemand auf die Idee kommen, den Streetworkern etwas zu tun oder denen jetzt eine benutzte Nadel in den Arm zu stechen. Die sind einfach froh, dass überhaupt jemand kommt und ihnen neue Spritzen und Kanülen bringt.
Und wie du schon gesagt hast, in der Drogenszene seid ihr auch unterwegs gewesen. Wie die Arbeit von Bettina da aussieht, das erfahren wir in der nächsten Stunde, im nächsten Teil unserer Sternzeit-Reportage. Knackpunkt, ein Besuch in der Notschlafstelle. Ja, und vorher, da hören wir in unserem Pimp My Prayer gleich, was unsere Streetworkerin Bettina selber über ihren Job denkt.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
Geh mit deinen Mitmenschen so um, wie du willst, dass mit dir selber umgegangen wird.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Die zweite Stunde der Sternzeit immer noch mit
Hanna Radke
und Renato Schlegelmilch. Wir haben unseren Pimp My Prayer gerade gehört. Der kam von unserer Streetworkerin, die wir heute begleiten, Bettina Hartleb. Hanna, was hat sie nochmal gesagt?
Sie hat gesagt, geh mit deinen Mitmenschen so um, wie du willst, dass mit dir auch umgegangen wird. Und das ist, könnte man sagen, so ein bisschen Bettinas Lebensmotto oder zumindest das, was sie sich wünscht, wie eben miteinander umgegangen wird. Egal, ob auf der Straße oder im Büro oder zu Hause.
Und sie selber haben wir auch nochmal gefragt, was sie dazu sagt.
Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz, weil er mir selber oft schwerfällt. Wenn ich wütend bin auf jemanden sowas, dann kann ich auch manchmal nicht so umgehen mit dem anderen, wie ich es gerne hätte oder wie mit mir umgegangen wird. Aber ich glaube, wenn die Menschheit nach diesem Satz leben würde, würden wir alle recht gut miteinander umgehen, weil wir möchten ja, dass es uns auch gut geht und dass mit uns auch lieb umgegangen wird.
In diesem Sinne, das ist doch mal ein schönes Motto. Gleich geht's weiter mit unserer Reportage. Wir sind gleich beim Streetworking, schweres Wort, in der Düsseldorfer Drogenszene unterwegs. Ja, unsere Sternzeit-Reportage, Knackpunkt, Notschlafstelle für junge Mädchen und Frauen.
Domradio Sternzeit. Reportage.
In unserer Sternzeit-Reportage geht es heute um den Knackpunkt, eine Düsseldorfer Notschlafstelle für junge Frauen und Mädchen. Vorhin haben wir schon gehört, wie Hanna Radke, unsere Reporterin, zusammen mit der Sozialpädagogin Bettina zum Streetworken auf dem Straßenstrich unterwegs war. Jetzt geht die Runde weiter in Richtung Hauptbahnhof zur Düsseldorfer Drogenszene. Was habt ihr da gemacht?
Also in der Drogenszene haben wir vor allem frische Spritzen, Kanülen und Ascorbinsäure verteilt. Die braucht man dann zum Aufkochen der Drogen.
Wir gehen jetzt rüber zum Hauptbahnhof, da ist die Drogenszene. Und da versorgen wir halt die Menschen, die Spritzen brauchen, mit dem, was sie brauchen. Brauchst du nur Kanülen oder sonst nichts? Oder alles?
Nö, dann nehme ich alles. Ja. Wenn ich alles kriegen kann, nehme ich alles.
Das ist wie ein Pommes ohne Rot-Weiß. Das geht ja auch nicht, ne? Kriegt man ja nie runter.
Ja.
Bitteschön.
Das Ziel sollte ja eigentlich sein, dass man die Leute aus der Drogensucht rauskommt. Weshalb geht man da aktiv hin und gibt denen Spritzen, Kanülen und alles, was sie noch brauchen, um sich ihre Drogen zu schießen?
In erster Linie geht es ja erstmal darum, die Verbreitung und Ansteckung von Krankheiten zu vermeiden. Würden die Junkies keine neuen Spritzen bekommen, würden sie ja ihre alten benutzen und diese dann weiterreichen. Hat dann einer der Junkies zum Beispiel Hepatitis, würde seine Nadel weitergeben, wäre das Ansteckungsrisiko einfach extrem hoch. Zum anderen ist es wichtig, die Mitarbeiter vom Knackpunkt arbeiten in erster Linie akzeptierend. Das heißt, man akzeptiert, dass die Menschen krank sind und versucht einfach ihr Leben so, wie es momentan ist, dann zu vereinfachen. machen.
Das heißt, der Ausstieg ist von dieser Aktion, die ihr gemacht habt, jetzt gar nicht das Ziel?
Doch, das natürlich schon, aber erstmal akzeptiert man, dass die Leute süchtig sind. Trotzdem informieren die Mitarbeiter natürlich über Ausstiegsmöglichkeiten und Programme und beraten die Mädchen, aber sie versuchen eben nicht, die Leute zu missionieren.
Wie war denn so die Stimmung in der Drogenszene? Sind euch die Menschen da begegnet? Also wenn man Alkohol und Drogen im Blut hat, kann ich mir vorstellen, da wird der eine oder andere bestimmt auch ein bisschen aggressiv, oder?
Aggressiv ist uns eigentlich niemand begegnet, aber man merkt natürlich schon, dass die Leute drauf sind. Dort war um einiges, da war die ganze Atmosphäre einfach um einiges unangenehmer, weil alles schon so nach Alkohol roch. Und das war dann eigentlich noch der schönste Geruch.
Hier riecht es jetzt diese Stelle, hier wird uriniert ohne Ende. Es gibt hier keine öffentlichen Toiletten. Also wenn man hier an manchen Abenden, wenn es warm ist, vorbeigeht und wenn es gerade geregnet hat, dann muss man fast brechen. Hi, so, was kriegt ihr?
Was gibt's?
Ein bisschen Kleingeld.
Da ist gerade ausgegangen, habe ich gerade letzte
Woche gegeben. Nee, damit hat sie nichts zu tun.
Alles klar.
Ja. Seit Halloween nicht mehr.
Besser Tempos?
Die kann ich ja gleich.
Ja, gerne, Tempo.
Also Tempos.
Du kriegst nur zwei leider. Brauchst du was?
Ja, Spritzen braucht er.
Ja.
Bettina war da auch immer zu einem kleinen Scherz aufgelegt, was auf der Straße ganz wichtig ist. Aber die meisten Gespräche wurden dort eher knapp gehalten.
Warum?
Weil der Knackpunkt einfach eine Notschlafstelle für junge Frauen und Mädchen ist. Und die männlichen Drogenjunkies werden natürlich genauso versorgt wie die weiblichen. Aber die Hauptaufgabe der Streetworker liegt darin, sich um die Frauen zu kümmern. Außerdem hatten wir einfach nur diese eine Stunde Zeit für die Arbeit auf der Straße. Sich mit jedem dann eine Viertelstunde zu unterhalten, das war zeitlich dann einfach nicht drin.
Wie war das denn für dich, diese Menschen zu sehen und zu erleben, um die man ja, ehrlich gesagt, wenn man die auf der Straße sieht, eher einen Bogen macht?
Mich hat das ehrlich gesagt sehr berührt, vor allem wie Bettina und ihre Kollegin Jana auf die Leute zugegangen sind. Gleichzeitig hat es mich natürlich auch schockiert. Also ich habe alte Menschen, junge Menschen mit Bierflaschen in den Händen gesehen, die keinen einzigen Zahn mehr im Mund hatten. Genauso wie eben junge Menschen, die einfach vollkommen fertig waren, obwohl sie ihr ganzes Leben eigentlich noch vor sich haben sollten.
Hi!
Hi!
Bist du eingeschlafen?
Ja.
Oh shit, das darfst du nicht machen, du. Das ist hier echt... Also A, brechen dir die Beine ab und B, die sterben ab, ne, bei der Kälte, ne? Deine Beine, Schatzi. Kannst du aufstehen oder was ist?
Sofort.
Kann ich dir denn schon was geben? Brauchst du Pumpen oder brauchst du Taschentücher, Feuchttücher?
Taschentücher.
Hast du zu viel genommen oder hast du zu viel gesoffen?
Beides.
Beides, okay.
Ich bin heute aus der Haft entlassen.
Bist heute erst aus der Haft gekommen?
Und schon total dicht und das ist so asozial.
Das wirkt natürlich jetzt doppelt und dreifach, ne? Vorher clean und jetzt... Ich kann dich aber schlecht jetzt hier alleine sitzen lassen. Oder habe ich Angst, dass du erfrierst, wenn ich ehrlich bin. Was hältst du denn davon, wenn du mitgehst?
Ja.
Ja, dann komm, dann stehen wir zusammen auf. Langsam. Ups.
Das war jetzt eine junge Frau, die einfach in einer Ecke lag und wirklich kaum noch laufen konnte. Damit sie draußen aber nicht erfriert, haben wir sie erstmal untergehakt und in den Knackpunkt 27 für die Frauen über 27 gebracht.
Die Frau wurde gerade aus der Haft entlassen. Geht man dann nicht erst zu Familie oder Freunde, wenn man da rauskommt?
Also sie hätte schon Familie oder Freunde gehabt. Sie hat erzählt, dass sie zu ihrem Vater, ihrer Mutter und sogar auch zu ihrer Schwester hätte gehen können. Weil sie sich aber mit Drogen vollgepumpt hat, war ihr das zu unangenehm. Da wäre sie wirklich lieber auf dieser kalten Straße geblieben, als sich diese Blöße zu geben.
Also ich hätte ja gar nicht gedacht, dass sie in ihrer Situation überhaupt noch so ein Schamgefühl hat. Ich meine, vergleich das mal mit Betrunkenen. Vergleich die mal, wenn du selber was getrunken hast, ab einem gewissen Punkt ist dir ja dann schon selber alles egal.
Absolut, also das hat mich auch erstaunt. Aber in gewissen Punkten, gerade wenn es um solche Gefühle geht, sind die Menschen auch unter Drogeneinfluss doch noch sehr klar.
Nach eurer Runde auf der Straße, dann ging es direkt weiter in die Notschlafstelle, dann kommen wir tatsächlich dann in den Knackpunkt. Wie euer Abend dort aussieht und was ihr da erlebt habt, das erfahren wir gleich im fünften und letzten Teil unserer Sternzeit-Reportage.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Wir hören den letzten Teil unserer Sternzeit-Reportage. Es geht um das Leben auf der Straße. Es ist ein Sprichwort, aber es stimmt, es ist tatsächlich kein Zuckerschlecken. Vor allem, wenn sich der Tag dann dem Ende neigt und man sich der Frage stellen muss, wo kann ich heute übernachten? In der Sternzeit-Reportage gehen wir heute genau dieser Frage auf den Grund und besuchen jetzt den Knackpunkt, eine Notschlafstelle für junge Frauen und Mädchen. Eben haben wir schon gehört, wie die Arbeit von Sozialpädagogin Bettina auf der Straße abläuft. Hanna.
Ja, jetzt geht's erstmal zurück in den Knackpunkt, weil da müssen wir nämlich um 9:30 pünktlich die Tür aufschließen, damit die Mädchen auch kommen können.
Und wer kommt da überhaupt?
Einige Mädchen, die wir zuvor auf der Straße getroffen haben natürlich, aber es sind auch immer wieder ein paar neue Gesichter dabei. Wichtig ist, dass die auch absolut nichts von den Sozialarbeitern im Knackpunkt zu befürchten haben.
Das Mädchen schaut, ob es zu uns eine Beziehung braucht. Wir drängen uns nie auf, das ist ganz wichtig. Wir arbeiten wirklich akzeptierend. Und wenn ein Mädchen einfach nur reinkommt und sagt, okay, ich nenne meinen Namen, aber ansonsten möchte ich hier nur essen und duschen, ansonsten nichts, dann akzeptieren wir das. Ich sage immer, bei uns ist das wie bei Muttern. Bei uns werden die Mädchen erzogen, die werden getröstet. Die kriegen manchmal Schimpfe, wenn sie irgendwas nicht machen, was sie eigentlich machen sollen. Dann kriegen sie einen Anschiss von uns, wie bei Muttern. Aber wir sind eben auch dafür da, für die auffangende Seite. Die Mutter fängt auch auf, wenn ein Kind in der Krise ist. Und da die das nicht haben, wollen wir diesen Part ersetzen. Und ich glaube, das ist das, was unsere Einrichtung so ausmacht. Dass es ein Stückchen wie zu Hause ist.
Und so ein wirkliches Zuhause kennen die meisten der Mädchen auch gar nicht.
Sehen denn die Mädchen selber die Notschlafstelle tatsächlich wirklich als Zuhause an?
Also ein Zuhause ersetzt so eine Einrichtung natürlich nicht. Aber es ist dort so gemütlich, dass man sich dort eigentlich gerne aufhält. Also die Wände sind in warmen Gelb- und Grüntönen gestrichen. Es gibt wirklich jeden Abend ein kaltes Buffet und einmal die Woche sogar ein warmes Gericht.
Welche Rolle übernehmen denn da die Mitarbeiter wie Bettina an so einem Abend?
Sie unterhalten sich in erster Linie mit den Mädchen und sind einfach da, also jederzeit ansprechbar. Es kommt auch vor, dass ein Mädchen einfach nur in den Arm genommen werden möchte. Aber eben auch für Ratschläge oder Informationen bekommen die Mädchen von Bettina und ihren Kollegen immer.
Ich wollte dich fragen, wie dieses Problem mit Polizei, was ist das? Ich habe nicht verstanden.
Das ist eine Rechtsanwältin. Das heißt, wenn du ein Problem hast mit Polizei, dann bringst Schreiben mit.
Ja.
Und dann kannst du da hingehen.
Ich habe viel Strafe bekommen von dir, Zucker, aber ich habe nicht mehr diese Papiere.
Hast du nicht mehr? Wenn du irgendwas noch hast, irgendwas, was du...
Gar nichts.
Gar nichts hast du. Deutsche Bundesbahn? Oder wer war bei der Bundesbahn
von
hast du oder was? Oder
ja, von dem Zug. Von ich Zug. Genommen. Weil die haben meine Namen, diese Rechtsanwalt, weil die kann gucken.
Genau, deswegen geht trotzdem
die brauchen nur meine Namen.
Ja, das ist also eine Rechtsberatung.
Sowieso die alle diese Strafe sind für meine Namen.
Ja.
Da ist dann aber auch schon einiges los. Das ist nicht bloß die zwei, die da sitzen, da ist wirklich Leben in der Bude.
Es ist wirklich ein bisschen wie im Taubenschlag. Ständig kommen neue Mädchen, andere gehen wieder und jeder spricht irgendwie durcheinander, auch mit vielen verschiedenen Sprachen. In der Küche am großen Esstisch geht es aber auch um einiges ruhiger zu. Da setzen sich die Mädchen dann hin, essen eine Kleinigkeit, rauchen eine Zigarette und unterhalten sich miteinander.
Gibt es denn da Konkurrenzkampf um die besten Betten? Das würde ich mir jetzt vorstellen. Also wie viele, oder anders gefragt, wie viele Mädchen können denn da überhaupt dort übernachten?
Also einen Konkurrenzkampf gibt es da um die Betten garantiert nicht. 8 Mädchen können dort schlafen. Die Bettenvergabe funktioniert ganz einfach nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, bekommt das Bett. Viele der Mädchen möchten aber auch gar nicht dort übernachten. Einigen geht es da einfach nur um ein bisschen Abwechslung und eine warme Mahlzeit oder ein bisschen einen geselligen Abend zu haben.
Und die Mädchen und Frauen untereinander, verstehen die sich?
Im Groben und Ganzen schon. Natürlich gibt es immer mal wieder Mädchen, die sich besser verstehen als andere. Aber eigentlich ist es ein Leben und Leben lassen, weil jedes der Mädchen auf irgendeine Art auch das Gleiche durchgemacht hat. Alle sind sie dort gelandet, weil sie sonst nirgendwo hin können. Trotzdem trägt natürlich auch jedes Mädchen seine ganz eigene Geschichte mit sich rum.
Normalerweise schreibt man ja das I, also das Ich, im Englischen immer groß. Eine Zeit lang hatte ich so einen Selbsthass auf mich, dass ich alles klein geschrieben habe, auch dieses Wort. Ich habe das nie groß geschrieben. Ich weiß, dass ich mit 7 Jahren das erste Mal geweint habe ohne Grund und die Leute mich gefragt haben, warum weinst du, und ich konnte keine Antwort geben. Und mit 10 Jahren habe ich das erste Mal den Wunsch geäußert, dass ich gerne sterben möchte.
Eine heftige Geschichte. Wer war das?
Das war jetzt Lena. Also Lena heißt zwar eigentlich anders, möchte aber lieber unbekannt bleiben. Eigentlich sah ihre Zukunft früher auch wirklich gut aus, wenn man das so sagen kann. Sie hatte zumindest im Gegensatz zu einigen anderen Mädchen wirklich eine Perspektive. Die Eltern kommen aus Berlin, hatten früher sogar eine eigene Fabrik und sie ist auf eine private Grundschule gegangen, wo ab der 1. Klasse Englisch unterrichtet wurde.
Und dann, was ist passiert?
Ja, so genau kann man das wahrscheinlich gar nicht sagen, aber anscheinend war sie schon ganz früh depressiv, ohne dass jemand das gemerkt hätte. Dann kamen falsche Freunde und eben auch die Drogen ins Spiel.
Und ihre Eltern, wo sind die heute?
Es ist nicht so, dass die Mädchen keinen Kontakt zu ihren Eltern haben oder diese sich gar nicht kümmern. Viele können ihren Töchtern einfach nicht helfen und müssen mit ansehen, wie die eigenen Kinder immer weiter abrutschen. Das ist natürlich hart. Im Knackpunkt versuchen die Mitarbeiter deswegen auch, sobald ein Mädchen den Wunsch äußert, den Kontakt zu Eltern und Familie herzustellen und zu vermitteln. Das klappt natürlich nicht immer. Manchmal ist auch einfach viel zu viel vorgefallen.
Gut, das ist ja bei jedem im Alltag so, dass manchmal was vorfällt und du hast keine Drogen im Spiel. Aber gehen denn die Mädchen auch alle so offen mit ihrer Geschichte um wie die Elena, die wir gerade gehört haben?
Alle sicherlich nicht. Aber die Mädchen erzählen schon einiges, gerade auch den Sozialarbeiterinnen. Die behalten natürlich alles für sich und helfen einfach mit einem offenen Ohr und einem guten Ratschlag, wenn der eben erwünscht ist. Sowas hilft oft ein wenig. Lena hilft es aber vor allem, wenn sie schreiben kann.
Sie schreibt dann Texte, schreibt sie da über sich selbst, ihre Geschichte oder so ganz fiktive Sachen?
Am liebsten schreibt sie Gedichte über sich selbst, ihre Umwelt und Wahrnehmung und über Gefühle. Denn manchmal, hat sie erzählt, fängt ein Tag morgens richtig gut an und ihre Stimmung ändert sich dann aber schlagartig. Und um abends nicht zu vergessen, dass sie morgens eigentlich glücklich war, schreibt sie das dann einfach auf.
Werte und Wertloses. Mein Leben ist mir nichts mehr wert und trotzdem hänge ich daran. Das ist eine Tatsache, die ich mir nicht erklären kann. Mein Körper wird so geformt, wie anderes verlangen, aber meine Seele leidet unter diesen seltsamen Normen. Was will ich? Ich weiß nicht. Was will ich nicht? Das weiß ich. Was die anderen wollen, ist unwichtig. Doch ich weine, während andere lachen. Ein Lachen, das gegen die Mauer prallt, die ich um mich geschaffen habe. Und trotzdem trifft es mich. Wie ein Messer ist eine neue Narbe auf meiner Seele verursacht. Ich warte auf einen Sommertag, an dem mir mein Leben wertvoll erscheint und zumindest mein Herz wieder lacht.
Ja, ich glaube, wir lassen das Gedicht an dieser Stelle einfach mal jetzt stehen und lassen das auf uns wirken. Damit sind wir dann auch am Ende unserer Reportage angelangt. Knackpunkt, ein Besuch in der Notschlafstelle. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Bettina Hartlepp, unserer Sozialarbeiterin, die uns hat Einblick gewährt in ihren Arbeitsalltag. Bei Hanna Radke, unserer Reporterin, die Bettina auf die Straße begleitet hat. Und bei allen anderen Leuten, die wir gehört haben und die uns so wohlwollend Auskunft gegeben haben über ihr Leben und ihre Geschichte. Ja, und als Dankeschön haben wir für Bettina Hartlepp jetzt auch noch einen Musikwunsch.
Und zwar hat sie sich etwas von Roger Cicero gewünscht.
In diesem Moment.
In diesem Moment geht irgendwo die Sonne auf, nimmt dein Schicksal seinen...
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de.
Noch knapp eine halbe Stunde lang die Sternzeit im Domradio mit
Hanna Radke und
Renato Schlegelmilch, hallo. Und an dieser Stelle gehen wir ausnahmsweise nochmal zurück zu unserer
Domradio Sternzeit. Reportage.
Es ist ja ein kompliziertes Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Unsere Reporterin Hanna Radke war auf dem Straßenstrich und in der Drogenszene in Düsseldorf unterwegs. Und wir wollen uns jetzt darüber unterhalten, was es für dich denn überhaupt bedeutet hat. Und damit wir da nochmal einen authentischen Eindruck von bekommen, hören wir nochmal rein, was du da erlebt hast an diesem Abend.
Hi. Bist du eingeschlafen?
Ja.
Oh shit, das darfst du nicht machen, du. Das ist hier echt... Also A, brechen dir die Beine ab und B, die sterben ab, ne, bei der Kälte, ne? Deine Beine, Schatzi. Kannst du aufstehen oder was ist?
Ja, sofort.
Kann ich dir denn schon was geben? Brauchst du Pumpen oder brauchst du Taschentücher, Feuchttücher?
Taschentücher.
Hast du zu viel genommen oder hast du zu viel gesoffen?
Beides.
Ja, das sind schon heftige Schicksale, das muss man ganz einfach so sagen. Du bist dann mit der Streetworkerin durch die Straßen gegangen, zu den Prostituierten, zu den Drogenabhängigen. Was ich da als allererstes frage, wie haben diese Menschen denn auf dich reagiert, wenn du da mit einem Mikrofon vom Domradio aufgetaucht bist?
Also man muss ja sagen, so ein Mikro ist jetzt nicht riesengroß, das sieht man auch nicht auf den ersten Blick sofort. Aber wenn die Leute das bemerkt haben, dann waren sie erstmal so ein bisschen schockiert und haben sich so nervös umgeguckt und gesagt, oh, wo ist die Kamera, wo ist die Kamera? Mhm. Und ich habe dann die Leute beruhigen können und gesagt, nee, ist nur Radio, man hört eure Stimmen, aber ist eben gar keine Kamera dabei. Und dann waren die ganz ruhig und es war in Ordnung und dann haben die eigentlich auch wieder mich gar nicht so ja, beachtet, sage ich mal.
Und die Menschen, die ihr da besucht habt, die sind auf dich quasi nicht negativ zugekommen. Die haben jetzt nicht gesagt, was willst du hier? Die haben dann eher, waren die freundlich zu dir oder haben die gar nicht mit dir gesprochen?
Nee, wie gesagt, also am Anfang waren sie so ein bisschen verschreckt, haben halt die Kamera gesucht. Davor hatten sie anscheinend schon irgendwie Angst. Aber als dann klar war, dass ich vom Radio bin und ich war ja auch mit den Streetworkern unterwegs und die haben halt schon gesagt, wenn ich dabei bin, dann hat das schon seine Richtigkeit. Also die würden niemanden mitbringen, der da irgendwie nicht gut wäre. dann war das in Ordnung. Also dann waren die Leute wirklich positiv, kamen teilweise auch zu mir hin, haben gefragt, ja, von welchem Radiosender denn, und war absolut positiv.
Wie war das umgekehrt für dich? Also hat man da nicht gewisse Berührungsängste, wenn man da mit Menschen sitzt, die da gerade auf Heroin oder auf sonst was drauf sind?
Schon irgendwie am Anfang. Ich kam mir vor allem irgendwie ein bisschen schlecht vor, weil ich dachte, dass man selber so ein gutes Leben hat, sage ich mal, so ein behütetes Leben, und man kommt dann da in so eine Welt, wo Mädchen, die teilweise viel jünger sind als man selber, so einen ganz anderen Weg gehen, und das berührt einen schon. Das fand ich auf jeden Fall sehr anrührend und hat mich beschäftigt.
Hast du Angst gehabt um deine Sicherheit?
Nee, gar nicht. Also als ich hingekommen bin, schon. Ich musste zum Knackpunkt hinlaufen, bin mit der Bahn gekommen, es war ja schon dunkel. Und das war mir beim ersten Mal schon ein bisschen unheimlich, weil ich so dachte, okay, man kennt solche Gegenden ja normalerweise schon. Und wir haben schon gesagt, eigentlich würde man Bogen um diese Gegenden oder Straßen machen. Ich meine, das war schon am Anfang ein bisschen komisch. Aber als ich dann da war, da habe ich wirklich gemerkt, man kennt sich untereinander und die Leute wollen einem nichts Böses. Also die zielen gar nicht darauf ab, irgendwem zu schaden, sondern die wollen einfach auch irgendwie nur eine Daseinsberechtigung haben. Und als ich wieder gegangen bin, habe ich mich wirklich richtig sicher gefühlt.
Also bist du auch anders aus der Reportage rausgekommen, als du reingegangen bist?
Auf jeden Fall, ja. Also als ich gegangen bin, es war wahnsinnig interessant, und als ich gegangen bin, habe ich irgendwie ein Stück weit das Gefühl gehabt, ich kenne das jetzt. Also die Straße war nicht mehr so fremd, und ja, wenn ich da jetzt ein Mädchen stehen sehen würde, die ich vielleicht gar nicht persönlich kenne, aber irgendwie hätte ich das Gefühl, man kennt sich oder ich kenne ihr Schicksal zumindest.
Also du bist den Schicksalen auf der Straße in Düsseldorf näher gekommen, durch deine Reportage sind wir dem auch näher gekommen. Dafür an der Stelle nochmal danke.
Gern.
Domradio Sternzeit. Wochenschau.
Bushido und Sido, diese Namen kennen eigentlich die meisten Jugendlichen. Sie alle machen Hip-Hop-Musik und sind sogenannte Rapper. Oft haben sie sehr provokante Texte und aggressive Aussagen. Damit stoßen sie auch auf viel Negativkritik.
Ja, wir stellen uns die Frage, muss das denn überhaupt so sein? Und viel wichtiger noch, lässt sich Hip-Hop und Rap mit christlichen Gedanken vereinbaren? Wir lernen gleich Marie Blumenstein kennen. Sie ist Szenekennerin, weil sie für eine Boulevardzeitung arbeitet und da häufig Rapper interviewt. Auf der anderen Seite singt sie aber auch im Mädchenchor vom Kölner Dom.
Also der Chor ist durch meinen Vater bedingt, der Kirchenmusiker ist. Dadurch habe ich genetisch wahrscheinlich schon viel Musikalität mitbekommen und habe immer irgendwie Musik gemacht und immer irgendwie mit Musik zu tun gehabt. Und die Hip-Hop-Musik kam durch meinen Cousin. Ich konnte mich damit ganz gut identifizieren, habe das ganz gut gefunden.
Bei Hip-Hop denken manche direkt an Kriminalität, Gewalt und Beleidigungen. Es hat den Anschein, als hätte diese Musik rein gar nichts mit christlichen Werten zu tun. Offenbar ein Vorurteil. Die 19-jährige Marie Blumenstein setzt sich intensiv mit dieser Musik auseinander und ist zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen.
Obwohl ich nur passiv quasi da aktiv bin, bedeutet mir das sehr viel, und ich finde, dass es durchaus Werte gibt, die da vermittelt werden, auch unter anderem christliche Werte, wie zum Beispiel im Vordergrund steht ja bei Hip-Hop sehr viel die Loyalität. Freundschaft ist ganz wichtig und gerade auch die Familie steht sehr im Vordergrund, eben durch Loyalität und Respekt.
Allerdings gibt es nicht nur einen Zusammenhang zwischen christlichen Werten und Hip-Hop-Musik, sondern auch eine musikalische Schnittmenge. Marie Blumenstein singt seit fast 10 Jahren im Mädchenchor am Kölner Dom und ist auch schon vor Papst Benedikt aufgetreten. Immer wieder freut sie sich, dass Teile ihrer Leidenschaft für den Chorgesang auch im Hip-Hop wiederzufinden sind.
Es gibt durchaus sehr viele Einflüsse im Hip-Hop durch klassische Musik. Viele, viele Hip-Hop-Stücke, in denen klassische Musik gesampelt wird. Gesampelt heißt, dass man ein Stück aus einem anderen musikalischen Werk adaptiert und in ein neues Werk transferiert. Das passiert im Hip-Hop sehr oft und dementsprechend ist das eine sehr große Parallele.
Trotz der Gemeinsamkeiten, die sich in den beiden Musikrichtungen finden lassen, kann man nicht bestreiten, dass es in Hip-Hop-Texten dennoch sehr oft zu feindseligen oder beleidigenden Äußerungen kommt. Bekannte Rapper wie Bushido oder Sido sorgen immer wieder für negative Schlagzeilen. Die Frage ist nur, wieso Rapper so oft Beleidigungen in ihren Texten haben und wie man diese einzuordnen hat.
Dadurch, dass Hip-Hop-Musik aus den Staaten kommt, wo sogenannte Battles veranstaltet wurden, was einfach Wettbewerbe sind, in denen zwei Künstler verbal einen Wettbewerb führen, da aber da ein gewisser Grundrespekt für den jeweils anderen vorhanden ist und alle am Ende damit klar sind, was passiert, ist eigentlich schon in den Anfängen geklärt worden, dass solche Stilmittel wie Beleidigungen eben dazugehören und man das nicht unbedingt als persönlich auffassen muss.
Einen so differenzierten Blick wie der von Marie Blumenstein ist selten. Kritiker, wie vor allem auch die Bild-Zeitung, werfen den Sprechgesangskünstlern unter anderem vor, sie würden die Jugendlichen negativ beeinflussen, etwa dazu animieren, Straftaten zu begehen. Schnell zeichnet sich ein Bild von einer rücksichtslosen und wenig intelligenten Jugend ab.
Ich kenne die Vorwürfe der Bild. Ich denke aber, dass jeder Erwachsene selber mal ein Jugendlicher war und natürlich neigt man dazu, sehr rebellisch zu sein in der Phase der Jugend und explizit in der Pubertät. Es ist aber natürlich so, dass Jugendliche nicht generell schlechte Menschen sind oder ein gewisses Maß an Intelligenz unterschreiten und die Auffassung nicht besitzen, zu trennen, ob etwas persönlich gemeint ist oder etwas Teil der Kunst ist.
Also auch beim Hip-Hop lohnt es sich, zweimal nachzudenken und hinzuhören. Ein Beitrag war das von Gabriel Hohmann und Alexander Elfgen in Zusammenarbeit mit Tobias Fricke.
Ladies and gentlemen, please give a big warm applause for Rose to Jazz.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Sie klingt eigentlich nach ganz normaler Radiomusik, ist aber im wahrsten Sinne des Wortes Kirchenmusik. Wir reden über Worship, moderne Anbetungslieder ohne steife Rhythmik und holprige Formulierungen, Songs, die einem ganz geschmeidig über die Lippen gehen, genauso wie zum Beispiel Lieder von Katy Perry oder Pink.
Viele der explizit christlich motivierten Musiker wechseln bei der Veröffentlichung ihrer Alben immer mal wieder ab. In einem Jahr ein Worship-Album und im nächsten Mal eines, das auch ein bisschen subtiler sein kann, bei dem man nicht immer schon beim ersten Wort merkt, worum es inhaltlich geht. Musik eben, die auch ein bisschen mehr Interpretationsspielraum lässt.
So ein Album hatte Rebecca St. James vor 8 Jahren rausgebracht. Danach war Pause und als nächstes kam sie wie dann mit einer Worship-CD zurück. I Will Praise You heißt die, als wolle sie sich selbst daran erinnern, dass es einmal eben wieder weniger um ihre Persönlichkeit als Künstlerin geht, sagt sie, lass die Leute Jesus sehen, es geht allein um Gott.
Keine ganz leichte Aufgabe, wenn man sich mit Hochglanzproduktion und schönen Bildern als Musiker natürlich auch in Szene setzen lässt. In dem Song Shine Your Glory Down löst Rebecca diesen Zwiespalt auf, indem sie singt, Gott scheint durch das Leben der Menschen. Insofern braucht sich ein Musiker auch nicht zu schämen, wenn er für sein Können bejubelt wird.
Kann man ja schließlich auch als Gottesgabe auffassen und das macht ihn ja auch als Künstler sichtbar. Shine Your Glory Down heißt das Lied, was wir hören aus dem Rebecca St. James Album I Will Praise You.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Domradio Sternzeit. Abgehört.
Sie kommt ursprünglich aus Australien, um genau zu sein aus Sydney, ist 36 Jahre alt und hört von Geburt an auf den Namen Rebecca Jean Smallbone. Für eine Musikerkarriere ist das vielleicht nicht der allergünstigste Name und wenn man sich dann doch als christliche Sängerin schon mal den Namen ändern lässt, warum dann nicht auch gleich einen neuen Namen mit religiösem Bezug?
Bekannt ist die Dame nämlich schon seit 2 Jahrzehnten als Rebecca St. James. Von US-Medien wurde sie im Jahr 2000 zur einflussreichsten christlichen Musikerin gewählt. Ein Jahr zuvor hatte sie bereits ihren ersten Grammy Award gewonnen. Aber so eine Superstar-Karriere geht natürlich nur selten spurlos an einem vorüber.
Bei mehr als 200 Konzerten im Jahr hieß es sehr bald Burnout und deshalb läuft das in den letzten Jahren auch etwas ruhiger bei Rebecca. 8 Jahre lang hatte sie schon kein Album mehr ausgebracht und dann kam I Will Praise You, das letzte Worship-Album von Rebecca und darauf ist dann zum Beispiel der Song You Still Amaze Me zu finden. Er entstand durch ein Chatgespräch mit ihrer Freundin Mia.
Rebeccas Nachbar spielte danach völlig absichtsfrei ein paar Gitarrenakkorde vor sich hin und am Ende kam dieser Song dabei heraus, der versucht zu beschreiben, was die Liebe Gottes bedeuten kann. Ein geflügeltes Wort unter Christen. Irgendwo wird sie also schon sein, diese Liebe. Rebecca hat versucht, sie musikalisch einzufangen und zu beschreiben, warum sie sich von Gott immer wieder aufs Neue berührt fühlt. You Still Amaze Me von Rebecca St. James.
Unser zweiter Musiktipp für heute.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Domradio Sternzeit. Christina aus Pristina. Der Weg zu Gott ist gespickt mit 1000 Fragen.
War diese Woche Pfarrkarneval im Gemeindezentrum? Hat Pfarrgemeinderat Bütten Rede gehalten, Pfarrer hat Hula Hoop getanzt und war sogar Bürgermeister anwesend? Hat er gesungen zwei Lieder von Bab? Habe ich Babusch, die neben mir saß, gefragt? Wenn er singt Bab, ist er dann Baptist? Doch hat sie mich anscheinend nicht gehört, ist sie aufgestanden und hat sich geholt Berliner und Konfetti von Kirchenchor. Doch vor mir kam plötzlich ein Licht aus dem Himmel und eine Stimme, die hat zu mir gesagt:
Ach, Christina, BAP ist eine Gruppe, die kölsche Lieder singt. Die Baptisten sind nicht ihre Fans. Baptisten sind die größte evangelische Freikirche der Welt. Martin Luther King war Baptist, der ehemalige amerikanische Präsident Bill Clinton ist einer. Und auf der ganzen Welt sind ungefähr 47 Millionen Menschen Baptisten. Baptisten haben verschiedene Regeln. Zum Beispiel werden bei ihnen keine Säuglinge getauft, sondern nur erwachsene Menschen, die sich ganz bewusst für die Taufe entscheiden. Auch sammeln sie keine Kirchensteuern ein, sondern sie finanzieren sich aus freiwilligen Spenden der Gemeindemitglieder. Ihren Namen bekamen sie durch ihr Taufverhalten, denn sie machen ihre Taufen auch heute noch meistens in Seen oder Flüssen. Taufen heißt auf Griechisch Baptizein und weil viele Menschen zuguckten, bekamen sie schon sehr früh diesen Namen.
In Ordnung, aber wenn du schon so klug bist, dann musst du mir auch sagen, warum die Höhner Höhner heißen und nicht Hähne. Sind schließlich nur Männer.
Christina aus Pristina.
Ja, ich sag's immer wieder gerne, auch die schönsten Sachen gehen mal zu Ende. In diesem Fall 2 Stunden Sternzeit, unser Jugendmagazin im Domradio. Wir haben uns 2 Stunden lang beschäftigt mit dem Knackpunkt einer Notstaffstelle für junge Frauen in Düsseldorf. Dafür nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten. In der nächsten Woche sind wir wieder da und dann geht es um Musik. Da gibt's eine Musik-Sternzeit mit Daniel Hauser und die Sendung von heute.
Die gibt's wie immer zum Nachhören im Internet auf domradio-sternzeit.de.
Und natürlich auch zum Runterladen als Podcast. Unsere Facebook-Seite ist noch ein Besuch wert, facebook.com/domradio-sternzeit. Uns bleibt jetzt nur noch zu verabschieden. Uns hat Spaß gemacht und wir waren
Hanna Radke
und Renato Schlegelmilch. Tschüss.
Tschüss.
Das war die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.